ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Es ist wieder soweit und wir haben uns ein wenig zurückgezogen für eine neue Folge Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Wir sind heute hier zu Leipzig im Pantanal, der Südamerika-Anlage. Ja, da haben wir auch schon schöne Draußenmomente erlebt, aber heute ist es mit den Tieren wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Aber das wird mein heutiger Gast uns gleich erklären. Robert Stehr, bei dem bin ich heute zu Gast. Wir müssen ja auch mal bei der Wahrheit bleiben. Robert, danke, dass du mich hier empfängst. Sei herzlich gegrüßt.
Hallo.
Robert, heute geht es uns um eine Tierart, da ist der Name ja schon einfach klasse, der Pudu, genau genommen der Südpudu. Und da darfst du gleich mal loslegen. Wenn etwas Pudu heißt, ist es doch hoffentlich niedlich, oder? Womit haben wir es hier zu tun?
Also der Pudu ist der kleinste Hirsch der Welt.
Okay.
Beheimatet in Chile im Süden Argentiniens. Lebt dort zurückgezogen in den Wäldern. Ist ein sogenannter Buschschlüpfer. Das heißt also bei Gefahr flüchten die ins Unterholz.
Ja.
Aus diesem Grund sind sie auch so gebaut. Die Vorderbeine ein bisschen kürzer, dass sie gut in Deckung gehen können. Leben auch hier im Zoo sehr zurückgezogen. Man muss schon sehr genau hinschauen beim Spaziergang, um die Tiere auch zu sehen.
Da würde ja dazu passen, dass es der kleinste Hirsch ist. Wir hatten neulich die Schopfhirsche hier im ETC-Podcast. Der Pudu ist noch mal kleiner?
Ich glaube, der ist nur halb so groß.
Ach du.
Würde ich jetzt so mal aus der Hüfte sagen. Die Literatur spricht von 80 bis 90 Zentimeter Körperlänge.
Ja.
Und 30, 40 Zentimeter Körperhöhe.
Ansonsten aber schon gebaut eigentlich wie ein Hirsch, nur eben kleiner oder auch natürlich sicherlich viel zarter, oder?
Das kannst du so nicht verallgemeinern, denn Hirsche gibt es ja vom Pudu bis zum Elch, was eine riesige Körperspanne ist.
Ja.
Man kann sich es aber so ein bisschen wie ein Reh vorstellen, bloß eben viel, viel kleiner.
Und Geweih, ist das vorhanden?
Gibt es auch, ja.
Ja.
Unser Böckchen ist leider ein Einhorn.
Okay.
Er hat sich wahrscheinlich in der Geweihentwicklung dort irgendwo gestoßen. Und es wird nur eine Geweihstange ausgebildet.
Ja.
Normalerweise hätten sie zwei.
Okay. Und das sieht dann nur aus wie ein Horn, also es ist nichts Verzweigtes, oder?
Wie weit sich das jetzt entwickelt,
ja,
müssen wir mal abwarten. Es ist jetzt nicht so üppig wie beim Rothirsch.
Ja.
Würde ihn natürlich beim Aufenthalt im Unterholz auch ein bisschen beeinflussen oder behindern. Deshalb sind das nur so kleine Spießer, die der Körpergröße des Tieres angemessen sind.
Und ist jetzt auch keine, sag mal, Waffe, die er euch gegenüber jetzt einsetzen würde? Wie du schon sagst, da ist eher Flucht der erste Gedanke.
Also ich gehe davon aus, ich sage gerne die Zahl, 85% der Tiere im Zoo können den Pfleger verletzen oder töten, auch wenn es nicht ihre Absicht sein sollte. Bei uns ist zum Beispiel im Bereich Südamerika der Ameisenbär eigentlich mit der gefährlichste, obwohl er keine Zähne hat. Aber die großen Krallen können, auch wenn sie unkoordiniert eingesetzt werden, große Blutgefäße beim Pfleger verletzen und dann zum recht balden Verbluten führen. Auch beim Pudu würde ich nicht ausschließen, dass das sehr schmerzhaft sein könnte, speziell wenn man die Tiere fangen möchte. Die haben sehr kleine, scharfe Klauen. Die werden natürlich angesichts der Größe des Gegners immer versuchen, die Flucht zu ergreifen. Aber wenn man die kritische Distanz, das ist die Distanz, wo das Tier nicht mehr sich Flucht aussuchen kann, dann kann das auch mal in eine Richtung gehen, wie es nicht sein sollte. Aber wie gesagt, bei der Größe des Tieres ist es eigentlich relativ unwahrscheinlich, dass er uns attackiert.
Na, da frage ich doch mal zu Freunden und Kollegen, die Sie hier im Gehege haben. Sie sind ja mit eingezogen bei den anderen Tieren, die auch alle so tolle Namen haben, wie Capybaras und der Mara. Dort wohnen Sie jetzt auch mit. Ihr habt sie ja noch nicht lange, die Pudus, ich glaube letztes Jahr. Wie war diese Eingewöhnung?
Also das ist eine echte geografische Besonderheit. Diese Anlage, die eigentlich als Pantanal bezeichnet wird, allerdings echter Pantanalbewohner ist nur das Wasserschwein, also das Capybara. Der große Mara oder Pampashase kommt aus der Pampa. Und jetzt kommt noch ein Bewohner dazu, der eher so Richtung Patagonien beheimatet ist. Also wir haben dort die Bandbreite aller Tiere, die Südamerika zu bieten hat, die würden sich in freier Wildbahn gar nicht über den Weg laufen.
Das ist eine Spezial-WG hier
sozusagen. Das ist eine Spezial-WG.
Ja.
Bei den beiden Nagetierverwandten, mit Meerschweinchenverwandten, ist es relativ unproblematisch. Die fressen nahezu die gleiche Nahrung. Da ist das Capybara immer der Chef durch die Körpergröße. Und die Maras ordnen sich ein bisschen unter. Jetzt sind aber die Maras fast ein bisschen größer als der Pudu.
Also lass mich nochmal einordnen, der Hase ist größer als der Hirsch in dem Moment.
In dem Moment, ja.
Das ist schon herrlich verwirrend.
Und ja. Die Maras sind auch relativ ruppig im Umgang untereinander,
ja.
Sodass der Pudu sich da sicherlich etwas zurückhält. Da kann es schon Spannungen geben, speziell wenn die Tiere dann sehr verfressen sind, möchten die natürlich gerne an das Futter, was auch die anderen Mitbewohner beanspruchen. Und das ist eine echte Herausforderung, das alles so anzubieten, und auch die Futterplätze so auszusuchen, dass möglichst wenig Spannungen entstehen. Ich glaube, dem Pudu tun wir einen großen Gefallen, wenn wir ihn am Nachmittag wieder ins Haus zurückholen, wo er dann nur oder beide Pudus zusammen sind und dann in Ruhe ungestört den Rest des Tages verbringen können.
Also, und auch füttern dann hier drin.
Ja. Die kriegen die Hauptmahlzeit, was dann auf Pudu-Größe geschnitten ist. Kriegen sie dann hier hinter den Kulissen, was bei der Größe des Tieres eigentlich schon eine beachtliche Menge ist. Wir haben jetzt mal gewogen, so ungefähr 3 Kilo Gemüse kriegen die und jedes Tier wiegt aktuell 8 Kilo. Das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, welche größeren Tiere wir zum Beispiel haben, Guanacos, die fressen sicherlich im Vergleich zum Körpergewicht nicht diese Mengen.
Und da reden wir doch gleich mal, wie groß ist eure Pudu-Gruppe?
Ja, ursprünglich bestand sie aus einem Männchen und 2 Weibchen. Bei dem einen Weibchen hatten wir leider problematischen Geburtsverlauf.
Ja.
Die hatte eine Totgeburt und ist selber dann auch verstorben an den Nachwirkungen. Und jetzt besteht die Gruppe aus einem Männchen und einem Weibchen.
Die aber nicht miteinander verwandt sind. Also das ist auch ein Zuchtpärchen sozusagen.
Genau.
Und wie sind die miteinander? Also sind das 2 völlig unterschiedliche Charaktere oder sind das welche, die von früh bis spät miteinander rumhängen wollen?
Also ich glaube, dass das verstorbene Weibchen, das mochte der Bock lieber.
Haben wir einen Namen?
Wenn wir uns an den Namen festhalten. Der Bock heißt Benjamin,
ja.
Stammt aus Riga.
Ja.
Und das Weibchen heißt Mette.
Okay.
Die stammt aus dem Tierpark Halle. Das Weibchen ist 1 Jahr älter. Der Mann ist 2 Jahre alt, Mette ist 3 Jahre alt. Die vertragen sich sehr, sehr gut miteinander, liegen immer im gleichen Lager und dort liegen die immer gemeinsam drauf. Früher lagen alle 3 Tiere in dieser Einrichtung. Von daher Harmonie von vorne bis hinten. Hat beim Deckakt bisher nur bei dem einen Weibchen geklappt. Wir hoffen, dass das bei Mette genauso in Ermangelung von Alternativen funktionieren sollte. Vom Charakter sind die beiden Tiere sehr unterschiedlich. Das Weibchen ist sehr, sehr zutraulich, sehr verfressen. Da kann man also über Futter sehr viel machen. Wir hatten jetzt kürzlich Probleme bei ihr am Auge. Und das ist bei solchen sensiblen Fluchttieren immer ein bisschen schwierig, da Medikamente reinzukriegen.
Ja,
aber
ja.
Die hat sich problemlos für ein Schälchen Haferflocken ans Auge fassen lassen,
okay.
Sodass wir die Augentropfen dort einführen konnten. Das hätte wahrscheinlich beim Männchen nicht funktioniert. Der ist sehr vorsichtig, der ist misstrauisch. Er ist ein bisschen aufgetaut mittlerweile, er ist ja jetzt auch schon ein Jahr da. Aber bis er dann den gleichen Umgang hätte, wie wir das jetzt mit Mette haben, wird sicherlich noch ein bisschen dauern, wenn überhaupt möglich.
Dass Mette schon so zutraulich ist, ist das jetzt auf Training zurückzuführen? Oder weil ihr eben mit Futter einfach was habt, was sie mag, da geht sie auch mal lieber in vermeintliches Risiko ein?
Nee, die ist aus Halle so gekommen.
Ja.
Wird auch oftmals gesagt, auch bei den anderen Hirschen, die wir haben, ist es unterschiedlich. Es gibt sehr zutrauliche Tiere und es gibt sehr misstrauische Tiere. Was nicht unbedingt damit zu tun hat, dass die einen mit der Flasche aufgezogen sind und die anderen nicht,
ja.
Sondern das sind alles Naturaufzuchten. Und die Mette ist eben so aus Halle gekommen. Die hatte eine ältere Schwester, die war extrem misstrauisch Also Tiere, die miteinander verwandt sind, so unterschiedlich, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und bei Penelope haben wir auch nicht diesen Zugang gefunden, dass wir so nah ran konnten. Deswegen war auch da eine Hilfestellung bei der Geburt absolut undenkbar. Also da mussten wir uns auf die Natur verlassen. Und das ist eben leider bei Erstlingsgeburten oft so, dass da Probleme auftreten können. Dass das jetzt auch mit dem Tod des Muttertiers einhergeht, das ist traurig, aber nicht zu ändern.
Als ich ankam, hast du mir gerade gezeigt, wie gut Mette mit dir kann. Hast ihr was gefüttert und sie war direkt bei dir. Trotzdem hast du aber gesagt, draußen sitzen ist so ungünstig, die sind gerade ein bisschen unruhig, die Tiere. Deshalb haben wir uns auch hier jetzt in euer Büro zurückgezogen. Generell schüchterne Tiere mit allem rundherum oder ist es einfach die Hitze, was denen zu schaffen macht?
Naja, also sie sind ja immer so ein bisschen auf Deckung angewiesen.
Ja.
Und wir haben die ja auch aus einem guten Grund geholt, dass die sich hier schon mal eingewöhnen.
Ja.
Das rückwärtige Gehege, wo sie jetzt zeitweise untergebracht sind, hat direkten Kontakt zur Wirtschaftsstraße. Das heißt also Baustellenfahrzeuge, Bauarbeiter, Lieferverkehr ist für die Tiere nicht unbekannt. Dadurch ist ein gewisser Stress schon mal vorprogrammiert. Ist aber nicht verkehrt, weil die Tiere in eine begehbare Freivoliere umgesetzt werden sollen. Wenn die Feuerland-Baustelle dann abgeschlossen ist, werden die dort eine Voliere bekommen, wo sie auch mit anderen Tieren vergesellschaftet sind und unter anderem auch ein Besucherweg durch diese Voliere führt, die also dann tagtäglich mit Personen in Berührung kommen, auch wenn sie nicht direkt angefasst werden können. Aber sie müssen sich daran gewöhnen, dass da immer Bewegung ist, dass da immer Geräusche sind, auch laute Geräusche. Das soll für die Tiere nicht ungewohnt sein, beziehungsweise kein Schockmoment, wo sie sich immer wieder neu orientieren müssen. Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Das sollte man eben bei solchen Tieren, die etwas zurückgezogener leben, auch anbieten. Dass die in dieser Voliere die Möglichkeit haben, in Deckung zu gehen. Vielleicht auch so, dass man als Besucher die trotzdem noch sehen kann. Das ist eben diese Gratwanderung. Das Tier soll sich sicher fühlen, soll aber trotzdem noch sichtbar sein.
Allein so von der Art, wie es gebaut ist, kann ich mir vorstellen, für jedes Raubtier sieht doch so ein Pudu aus wie eine Zwischenmahlzeit auf Beinen. Also ich kann mir das vorstellen, dass gerade dieses Tier doch garantiert bedroht ist durch Raubkatzen oder andere Raubtiere immer und gerade deshalb ja wahrscheinlich ständig Deckung suchen muss.
Also im Prinzip sind ja alle Tiere, die auf dieser Außenanlage sind, perspektivisch Beutetiere. Alles, was Zähne und Fleischverdauung hat in Südamerika, ist auf solche Tiere scharf.
Ja.
Bei den Meerschweinchenverwandten wird das kompensiert durch eine große Nachkommenzahl, durch schnelle Reproduktion, weil eben Greifvögel, Raubkatzen, auch die Anaconda würde sich sicherlich über einen Capybara freuen.
Ja.
Die müssen also immer damit rechnen, dass sie in den Gruppen, wo sie leben, zur Beute werden. Beim Pudu ist es ein bisschen anders. Die leben einzelgängerisch, zurückgezogen im Wald, bringen nur ein Jungtier zur Welt, relativ lange Tragzeit mit 7 Monaten. Die sind eben auf eine Tarnzeichnung bei den Jungtieren angewiesen. Die sind darauf angewiesen, dass sie sich verstecken. Da ist natürlich immer die Gefahr, dass auch solche Tiere erbeutet werden, aber das ist wie beim heimischen Reh, dass ganz logisch da auch Verluste auftreten, aber die versuchen es dann eben durch die Tarnung, durch die Deckung, durchs Verstecken und Wegrennen.
Ist denn Schnelligkeit ein Trumpf von Ihnen?
Also ich meine, ihr
hetzt eure Tiere nicht, das ist mir schon klar, aber trotzdem haben die Tempo, wenn sie mal erschrecken und...
Ich kenne jetzt leider nicht die Vegetationsverhältnisse im Herkunftsgebiet, aber ich gehe mal davon aus, dass die auch da frei laufen können und dann sind die schon schnell.
Ja.
Und auch was so Richtungswechsel angeht, das haben die schon drauf und die haben sicherlich auch ein ganz geschultes Auge für Deckung und für Unterschlupfmöglichkeiten, wo dann beispielsweise der Puma, der Vielfaches der Körpergröße hat, dann vielleicht nicht mehr hinterherkommt.
Ja.
Und wenn es da Möglichkeiten gibt, dass die in Felsspalten verschwinden können, da beißt der Räuber sich dann die Zähne aus.
Ich komme nochmal auf eure Gruppe zurück, wo sie zu dritt waren. Ich meine, eine Dreiecksbeziehung ist ja generell, würde ich immer für schwierig halten. Wie hat er denn zum Beispiel gezeigt, als er bereit war, also wie wirbt er denn um die Weibchen? Wie hat er das bei einer Auswahl von Zweien getan?
Er hat die durchs Gehege gejagt.
Ja.
Und die Nicht-Auserwählte, die hat das ganze Treiben beobachtet und hat vielleicht gedacht, zum Glück bin ich es nicht.
Okay. Da ist ein anderes Balzverhalten oder eine Brunft oder sowas ist jetzt nicht zu hören oder zu sehen bei denen?
Glaube ich eher nicht.
Ja.
Also ist mir nicht bekannt. Aber da er ja keine Konkurrenten ausstechen musste,
ja,
hat er sich halt die ausgesucht, die für ihn am attraktivsten war. Vielleicht hat eine Rolle gespielt, dass wir beim Gewöhnen an die Außenanlage ein bisschen Schwierigkeiten mit der Vegetation hatten. Das heißt also, ein Teil der Pflanzen ist über Elektrogräser gestützt, dass nicht die ganze Vegetation von den Pflanzenfressern abgefressen wird. Das war natürlich für Mette ein gefundenes Fressen, was unerreichbar war.
Ja.
Und sie hatte dann auch ein, zwei Mal mit dem Zaun Kontakt gehabt. Und das fand sie gar nicht toll.
Ja.
Und ist dann logischerweise gleich wieder in Richtung Heimatstall weggerannt. Wahrscheinlich saßen dann dort auch noch ein paar Maras rum und haben dann praktisch den Konkurrenten da auch vom Tor, wo sie als nächstes ihre Fütterung erwartet haben, versucht zu vertreiben. Und da hat dann Mette gesagt, nee, hier gehe ich nicht mehr raus. Das gefällt mir nicht, das ist mir zu aufregend. Und in den nächsten Wochen war es eigentlich immer so, dass wir nur Penelope und Benjamin rausschicken konnten. Das war dann relativ gut etabliert. Was wir eben so von außen sehen konnten, haben die einen relativ entspannten Eindruck gemacht. Haben immer in Deckung gesessen, aber eben relativ ruhig. Und sobald wir das Gehege betreten haben, um die Tiere auf die Außenanlage zu schicken, sind die losgelaufen. Die wussten, die kannten die Wege dann nach einigen Tagen schon und sind dann automatisch in die Richtung Außenanlage gegangen. Und Mette hat sich dann so umgeguckt, naja, mich könnt ihr ja jetzt nicht meinen. Ich find's da ja nicht so toll.
Ja, ja.
Und dann haben wir sie eben auch gewähren lassen, weil so kleine Huftiere mit diesen zerbrechlichen Beinen dann zu jagen und zu hetzen, ist nicht unsere Sache. Und von daher haben wir dann eben auf die Besonderheiten Rücksicht genommen.
Also ihre Schüchternheit gegenüber der Anlage ist noch da.
Die ist nach wie vor vorhanden.
Ja.
Und ich gehe davon aus, auch die Abneigung dieser Zäune. Die anderen Tiere haben dort quasi ihren Frieden damit gemacht. Also entweder respektieren die Absperrung oder einige Maras sind so geschickt, dass die genau wissen, wahrscheinlich auch durch ihre Schnurrhaare, wo ist Strom drauf und wo passe ich durch.
Ja.
Das ist auch manchmal ein bisschen variabel, je nachdem, wie die Gärtner die Pflanzen freigeschnitten haben. Sitzen unten drunter, fressen nicht so viel kaputt, dass man da einschreiten müsste, und von daher lassen wir dann gewähren. Aber das wollen wir natürlich nicht mit dem Pudu, den wir abends einsperren. Wenn wir den dann jeden Abend suchen müssten und wenn wahrscheinlich die Dämmerung ein bisschen einsetzt, dürften die, so wie es in der Natur auch vorgesehen ist, im Unterholz schwer zu finden sein.
Ja, ja.
Und das sind Probleme, die wir uns da nicht unbedingt aufmachen wollen. Und deshalb nehmen wir Rücksicht auf die Vorlieben und Besonderheiten der Bewohner.
Ihr hattet ja nun, wie du schon sagtest, noch kein Glück mit Nachwuchs, aber zumindest Nachwuchs war schon mal da. Wie ist denn ein kleiner Pudel, du sprachst von Tarnzeichnung, also der ist ja sicherlich dann nochmal ein ganzes Stück kleiner. Also wie sieht denn so ein kleiner Pudel aus? Also
ich glaube 500 bis 900 Gramm,
ja,
steht in der Literatur. Das Jungtier, was wir hatten, war auch ungefähr so in dieser Größe. Da ist jetzt die Frage, ob es vielleicht ein bisschen groß war für das Muttertier, weil die ist ja noch sehr jung gewesen.
Ja, ja.
Das ist aber rein spekulativ.
Ja,
also es gibt da enorme Schwankungen, was so Größen und Gewichte anbelangt, auch innerhalb der Pudus in Deutschland oder in Europa. Und also klein, braun, Streifenpunkte. Und das,
also klassische Rehkitz-Zeichnung.
Genau, also. Genau. Das macht so die Hirsche aus.
Und wäre das dann eins, was sofort auch mit seinen Eltern loswandert? Oder so ein Ablieger
wie bei einem Reh? Auch ein Ablieger, ja.
Ein Ablieger.
Ja.
Gibt es denn viele Zoos, die das haben, wo du dich erkundigen kannst, wie es ist, wo ihr euch auch mal austauschen könnt? Ich meine, bei euch ist es ja nur neu mit den Pudus.
Viel, weiß ich nicht. Das ist mehr eine Frage für die für die Akademiker.
Ja.
Wir haben eine Datenbank, es gibt eine Zoodatenbank. Da hat unsere Bereichsleiterin mal ein bisschen recherchiert, weil wir uns auch nicht ganz sicher waren, wie die Gewichte unserer Tiere einzuordnen sind. Das Weibchen, was verstorben ist, hat logischerweise durch die Schwergeburt sehr rapide Gewicht verloren. Und da wurde uns gesagt, da sollen wir mal ein bisschen Augenmerk drauf richten. Und wir hatten ursprünglich die Gewichte vom Transport. Da hat man quasi Kiste mit Tier gewogen, das Tier ausgepackt und dann die Kiste nochmal leer gewogen. Und dann wusste man, was die Insassen gewogen haben. Beim Benjamin war das nicht möglich. Der hatte in seiner Kiste so viel Einstreu drin, dass der sich da drin verkeilen konnte. Der hat die Beine gespreizt, rechts, links.
Ja.
Und dann hing der fest in der Kiste. Und dann haben wir mehr oder weniger versucht, ihn dort rauszuschütten, was nicht geklappt hat. Also er musste dann ganz sachte dort selber den Weg rausfinden. Und bei diesem Auspackprozess ist so viel von dem Einstreu im Gehege verteilt worden, dass es unmöglich war, rauszukriegen, was war da jetzt alles drin.
Hat das Gewicht nicht mehr gestimmt.
Da hätte das Gewicht sowieso nicht mehr gestimmt, ja. Deshalb haben wir nicht gewogen. Von dem hatten wir nur ein Gewicht aus Riga, als er noch sehr klein war.
Ja.
Das konnten wir vergessen, weil er ist im Wachstum und wird immer stetig zunehmen. Und jetzt haben wir vor 2 Monaten ein bisschen mit intensiverem Training angefangen und haben das dann eben mal mit Haferflocken ausprobiert. Und die finden sie richtig toll und dafür machen sie eine ganze Menge. Und das ist jetzt nicht wie beim Hund oder beim Seelöwen mit vielen Kommandos, sondern das ist dann relativ einfach. Man stellt das Futter dorthin, wo man ihn hinhaben will.
Ja.
Mette kann man aus der Hand füttern, quasi Schälchen in der Hand und dann kommt die. Beim Benjamin muss man die Schale so hinstellen, dass er gezwungen ist, auf die Waage draufzutreten. Und zwar von der Seite, wenn er ein bisschen zutraulicher wäre, könnte er sogar um die Waage rumlaufen.
Ja.
Das muss man ihm dann natürlich so madig machen, dass er wirklich mit allen 4 Füßen auf der Waage steht. Und da haben wir jetzt relativ sicher alle 2-3 Wochen Gewichte. Und da liegen die beiden Tiere jetzt momentan bei 8 Kilo. Ja, und wir versuchen uns langsam an die neue Tierart ranzutasten. Wir haben ja selber noch keine Erfahrung mit Pudu-Haltung und gucken dann eben bei den anderen Zoos in deren Statistiken. Und da gibt es Tiere, die noch leichter sind als unsere. Es gibt Tiere, die schwerer sind. Muss man dann auch abhängig davon machen, wie alt die sind.
Ja, klar.
Es gibt, glaube ich, einen in der Statistik, den können wir wahrscheinlich vernachlässigen. Der steht in, soweit ich weiß, in Paris. Und der soll 20 Kilo wiegen. Was ich für ein Pudu als relativ unwahrscheinlich halte. Aber die französische Küche ist sehr speziell.
Okay, das ist ja doppelt, das ist ja mehr als doppelt so viel als euer.
Ja,
okay.
Nee, das, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber wie gesagt, vielleicht müsste man mal eine Dienstreise nach Paris machen und sich diesen Sonderfall dann angucken.
Ja.
Aber so, was wir überblicken können aus Köln, Berlin, Wuppertal, Zoos, die in Deutschland Pudus halten oder auch aus anderen in Großbritannien, Frankreich, Italien, sind sie in guter Gesellschaft. Und jetzt, wo wir einen Zugang gefunden haben, wo wir vielleicht auch ein bisschen Vertrauensaufbau betreiben können über besondere Leckereien, werden wir das auf jeden Fall im Auge behalten. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass die Tiere noch wachsen. Und dann vielleicht spätestens bei der Trächtigkeit, obwohl dann eben so ein Kilo zusätzlich. Naja, bei Mettes Appetit muss man es genau im Auge behalten.
Aber die 20 wird nicht euer Ziel?
Nein, nein, auf keinen Fall. Nee.
Und darf ich fragen, die Haferflocken, also ich meine, wie kommt man da drauf? Ist das jetzt einfach mal, das hat bei anderen funktioniert, das könnte ich ja jetzt auch mal anbieten. Ach, guck, Haferflocken sind es.
Naja, sowas kriegt man auf den Futterplänen mitgeliefert.
Ja.
Da wird dann gesagt, was geht, was nicht geht oder was besonders gerne genommen wird. Und wir hatten das noch nicht so auf unserem täglichen Speisezettel. Haben dann gedacht, okay, probieren wir mal so ein bisschen Besonderheiten aus. Und ja, das war eben ein kostengünstiges Futtermittel,
ja,
was in der Kaufhalle einfach so aufzutreiben war.
Und Volltreffer.
Und war ein Volltreffer, ja.
Okay. Wie ist das eigentlich für dich jetzt persönlich? Ich meine, viele kennen dich ja auch durch Elefant, Tiger und Co. noch gerade als Pfleger bei den Elefanten. Nun die riesigen Tiere, wo man eher als Mensch rumgeschubst wird. Jetzt plötzlich so eine kleinen Fluchttiere, die unterwegs sind. Für dich eine Umstellung und eine willkommene Umstellung? Also wie ist das für dich so?
Also du musst mit Schuhgröße 46 schon ein bisschen aufpassen, wo du hintrittst.
Ja.
Das ist ein bisschen was anderes, aber im Grunde genommen ist es Teil der Ausbildung, dass man sich um alle Tiere kümmern kann und dann mit den Aufgaben auf irgendwas spezialisiert. Das sind jetzt eben andere Pfleglinge, die auch alle Hilfe brauchen.
Ja.
Die Pudus machen immer ins Nest und die sind also auf unsere Betreuung angewiesen.
Ja.
Und da stellt man sich gerne drauf ein und ja, nimmt die Besonderheiten in Kauf.
Und das geht bei dir auch von Anfang an so sachlich oder musstest du dich auch erstmal umstellen? Hast du, sagen wir mal, so ein, zwei Monate gebraucht oder hast du gesagt, nee, der Job braucht auch das hier?
Ich glaube, auf irgendeiner Zoorunde hat mir mal jemand zugerufen, das sind aber keine Elefanten. Und da habe ich zurückgerufen, ich weiß, als Zootierpfleger wird man darauf trainiert, mit allen Tieren arbeiten zu können.
Ja, ja.
Und ich bin Pfleger im Zoo Leipzig und dann pflege ich das, was der Zoo Leipzig zu bieten hat. Und das sind in Südamerika eben eine ganze Vielzahl an Tieren. Man muss sich schon ein bisschen umstellen. Die Futtermengen sind andere, die Mistmengen sind andere. Die Lebenszeit der Tiere ist eine andere.
Ja, ja, ja.
Die Reproduktionszeit ist eine andere. Also es bringt viele Veränderungen mit sich, aber auch viele Herausforderungen. Und das macht den Beruf so interessant.
Und wenn du sagst, die machen immer in ihr Nest, ist das etwas, was ihr denen versuchen würdet abzugewöhnen oder ist das außergewöhnlich für die Tiere?
Weiß ich nicht. Also ich würde es einfach so lassen, da weißt du, wo es ist.
Ja. Und, ja. Oder ich frage mal, ihr Nest, was ist was
das? Ist, man das ist dieses Bettchen aus Heu.
Ja.
Da sind ein bisschen Späne drunter, dass die Feuchtigkeit ein bisschen aufgesaugt wird. Das ist so dick als Matte, dass die da bequem drauf liegen können, dass sie auch im Trocknen liegen. Und das musst du am nächsten Tag rausnehmen. Da hat es auch keinen Sinn, zu versuchen, das saubere Heu, das trockene Heu vom feuchten zu trennen. Das streust du eben so ein, dass du sagen kannst, okay, damit kann ich leben. Das wird jeden Tag erneuert. Das gehört eben dazu. Wir haben es vorher mit anderer Einstreu versucht und waren dann aber der Meinung, dass das von der Hygiene besser sauber zu halten ist, wenn du es wirklich jeden Tag komplett wechselst und nicht versuchst, ein Lager aus Rindenhäcksel oder Ähnlichem zu bauen. Das ist sauber, das ist was Konkretes.
Das ist etwas, was ihr ihnen aber anbietet oder ist das, was sie sich selber aus Zutaten, die ihr hinlegt, zusammenschubsen?
Ja, wir geben also durch einen Baumstamm, der daneben liegt, schon die Maße des Bettes vor.
Ja, ja.
Natürlich so, dass zwei Tiere bequem drauf Platz haben, beziehungsweise drei drauf Platz hätten. Wenn sie den Kontakt miteinander haben möchten, können sie auch eng nebeneinander liegen, können aber auch ein bisschen Distanz aufbauen. Und wenn sie jetzt nicht diesen Kontakt haben wollten, dann würden wir auch mehrere Plätze anbieten.
Ja.
Aber wir haben eigentlich gesehen, dass die immer den Kontakt zueinander suchen. Und deshalb haben wir einen festen Schlafplatz. Ich glaube nicht, dass es viel bringt, wenn man das jeden Tag woanders hinpackt, nur damit die Tiere Stress haben und sich irgendwas Neues suchen müssen, weil das Gehege ist überschaubar. Also die brauchen da jetzt nicht Stunden, um das Bett zu finden. Dann kannst du es auch gleich dahin machen, wo sie es vermuten. Die haben genug Aufregung und Abwechslung im Laufe des Tages. Das musst du jetzt nicht noch durch schwer erreichbares Futter oder ein zu suchendes Bett verkomplizieren.
Wo findet ihr die denn morgens zum Beispiel? Sind die verliebt aneinander gekuschelt noch in ihrem Nest oder stehen die schon da und warten, dass
es raus? Könnte man so kitschig, könnte man so kitschig sagen. Gerade wenn es früh etwas dunkler noch ist, in der Dämmerung, dann liegen die da auf jeden Fall.
Ja.
Und sobald Mette dann merkt, jetzt geht das Licht an, jetzt kommt jemand, dann steht die natürlich auf und möchte auch gerne ihr Frühstück haben. Also die wartet dann direkt an der Tür, kann es kaum erwarten, da muss man dann auch immer einen Fuß zwischen Tür und Rahmen stellen, dass die nicht vorbeihuscht und sich dann den Weg in die Küche selber sucht. Benjamin ist etwas zurückhaltender, wartet ab, bis das Futter angerichtet ist und dann steht er auf.
wunderschön romantischer Ausklang für diese Podcast-Folge, Robert. Die Frage nur noch, es bleibt jetzt aber bei dieser Zweierkonstellation oder wird Penelope quasi noch eine Nachfolgerin bekommen? Gibt es da irgendwelche Pläne?
Das ja, liegt nicht in meiner Hand und auch weitestgehend nicht in meinem Wissen. Wir hoffen natürlich, dass wir vielleicht noch Nachwuchs haben, bevor die Tiere umziehen. Auch mit der egoistischen Hoffnung, dass die dann nicht als frisches Elternpaar umziehen müssen.
Ja,
also
ja.
Vielleicht dürfen sie dann sogar noch ein bisschen länger bleiben, weil mittlerweile sind sie uns natürlich auch ans Herz gewachsen.
Ja, ja.
Andererseits kommen natürlich auch immer gerne die Pfleger aus dem neuen Bereich vorbei, gucken nach den beiden oder füttern mal ein Blatt Salat oder sowas. Also die freuen sich auch schon drauf, ob da jetzt noch mehr dazukommt oder wir versuchen aus dem eigenen Bestand die Gruppe erstmal langsam anwachsen zu lassen, das wird die Zukunft zeigen.
Ist ja schön zu hören, dass da so ein kleines sanftes Tauziehen in der Pflegerschaft schon eingesetzt hat zu den Pudus. Die gehen aber auch ans Herz. Also es sind einfach wirklich total niedliche Geschöpfe. Ich kann sie jedem nur empfehlen, sie sich mal anzuschauen. Wie du schon sagst, man muss ein bisschen Geduld mitbringen, dass man sie auch sieht im Pantanal. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und apropos sich lohnt, was für eine schöne Brücke. Ich möchte mal wieder hinweisen auf einen weiteren Podcast in der ARD Audiothek. Mit Tieren sprechen. Ein Podcast über die Verständigung von Mensch und Tier auf Augenhöhe. Geht um Menschen, die mit ihren Tieren quasi dieselbe Sprache sprechen. Also gefühlt selbst Mitglied der Herde sind oder eben wirklich eine Freundschaft aufgebaut haben. Im konkreten Beispiel mit einer Dohle, mit Kühen, mit Tieren sprechen. Ganz frisch gestartet in der ARD Audiothek. Robert, recht herzlichen Dank für die Ausführung.
Sehr
und natürlich gerne. Viel Glück für euer Pärchen, dass es eben bald auch, ich sag's mal ganz unromantisch, sich reproduziert oder da im Nachwuchs kommt. Wir würden uns freuen.
Vielen Dank.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.